Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag und ihr hört die neue Folge Pekip für die Ohren mit Nina und Sarah. Wir nehmen euch mit in unseren Alltag als Pädagogin und Pekip-Gruppenleitung und besprechen mit euch alle wichtigen Themen rund um Babys erstes Lebensjahr. Für diese Folge haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal mit euch schauen wollen, was sind gerade eure Themen, was beschäftigt euch, und da sind ganz gute Sachen bei uns angekommen. Und zwar beschäftigen wir uns in dieser Folge mit dem Thema Schnuller und orales Erkunden. Wir werden uns mit dem Thema Familientisch beschäftigen, Wut und Trotz in der frühen Kindheit. Wir geben euch Buchempfehlungen zum Bereich Autonomie und wir sprechen über das riesige Thema Krippe, Krippeneingewöhnung und was ist eigentlich mit meinen Ängsten und Sorgen, die damit einhergehen können. Liebe Nina!
Liebe Sarah!
Wie schön, dass wir wieder zusammen sind!
Das finde ich auch, ja. Hallo.
Da wir ja heute ein breites Themenfeld abdecken oder ganz viele verschiedene Themenfelder, würde ich sagen, wir starten direkt, oder? Was meinst du?
Das ist eine gute Idee. Genau, wir haben uns die Fragen, die uns auf Instagram und per E-Mail erreicht haben wir uns eben schon so ein bisschen angeguckt im Vorfeld, haben so eine kleine Liste erstellt. Und ich finde, wir legen einfach mal los, ne?
Ja, dann starten wir doch mit dem Thema Schnuller. Da ist die Frage gekommen, wie sehr hindert der Schnuller ein Baby beim oralen Erkunden? Was würdest du sagen?
Ja, das ist eine super Frage. Die ist total toll, die ist super komplex. Und ich glaube, dass erstmal wichtig ist zu wissen, dass es Eltern empfohlen wird, tatsächlich von der WHO, ihren Kindern einen Schnuller anzubieten. Das heißt, wir wissen, dass es klug ist, den Kindern nicht ganz ab Geburt, tatsächlich um so ein bisschen Saugverwirrung zu vermeiden, so ab der 7., 8. Woche, zumindest den Schnuller zur Regulation anzubieten, weil das sehr, sehr wichtig für die Kinder ist, in der oralen Phase sich über den Schnuller regulieren lernen zu können. So, das sollten Eltern ermöglichen. das, was die Frau meint, ist eine ganz, ganz schlauer, also ein schlauer Gedanke, nämlich der, wenn das Kind ständig einen Schnuller im Mund hat, verhindert es möglicherweise, dass das Kind über den Mund die Umwelt entdeckt. Das heißt, das, was Kinder so tun. Alles in den Mund nehmen, um herauszufinden, wie das Material ist, was das für ein Gegenstand ist. Und das kann der Schnuller definitiv tun. Also wir wissen, dass Kinder, die ständig schnullern, die das ganz, ganz wichtig finden, tatsächlich dieses Erkunden etwas weniger zeigen als Kinder, die keinen Schnuller haben. So, und die Empfehlungen sind, ich weiß gar nicht, ob daraufhin oder auch was so ein bisschen Gebissfehlstellung und so weiter angeht, dass wir den Schnuller natürlich mit Bedacht einsetzen und gezielt. Das heißt, wir bieten ihn nicht als Dauerberuhigung an, sondern mir hat mal so ganz schlüssig im Ohr geklungen, dass wir den Schnuller einsetzen wie ein Medikament. So, das klingt immer noch so in meinen Ohren und hat mir ziemlich gut geholfen als Idee. Ich setze ihn ein, wenn nichts anderes hilft. Und immer erst als zweite Idee. Das heißt, wenn das Kind getröstet werden will, frage ich erst, hast du Lust auf den Arm zu kommen? Möchtest du mit mir kuscheln? Wenn das nicht hilft, gebe ich noch einen Schnuller obendrauf. Hast du noch eine andere Idee dazu, Sarah?
Du hast schon ganz viel gesagt von dem, was ich auch gesagt hätte. Und ich finde wirklich dieser Aspekt von, ich gebe den Schnuller mit Bedacht, ist einfach so wichtig. Wir erleben das ja immer wieder, dass Babys noch nicht mal in dem Stadium sind, dass sie weinen, sondern vielleicht ein bisschen meckern, ein bisschen Frust äußern und dann sofort den Schnuller bekommen. Und genau das ist nicht gemeint, sondern so, wie du es eben gesagt hast, ne, zum Schlafen, das ist ja auch die WHO-Empfehlung, die wir haben, in Situationen, wo Regulation anders nicht möglich ist als Unterstützung, aber ansonsten wirklich zu gucken ohne Schnuller, gerade auch, wenn eure Babys zufrieden sind und entspannt sind, auf dem Boden sind mit ihren Spielmaterialien, dann brauchen sie da einfach keinen Schnuller. Und da haben wir ja noch nicht mal groß den Aspekt von Zahnfehlstellung und Gaumenentwicklung mit reingenommen. Das würde hier jetzt auch den Rahmen sprengen in dieser Folge tatsächlich. Das sollte man aber auch immer mit im Hintergrund haben. Und da finde ich es auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt ja immer diese tollen Altersangaben auf den Schnullerpackungen, 0 bis 3 Monate, 3 bis 6, weiß der Geier, bis 18, 19 Monate. Bleibt ruhig bei einem kleinen Schnuller. Der sollte zu den Lippen hin sehr schmal sein, damit die Lippen gut geschlossen werden können oder den Schnuller gut umschließen können. Und ihr müsst nicht, der Schnuller muss nicht mitwachsen. Und das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Das hat in einem Gespräch mal, wurde mir das gesagt, die Brust und die Brustwarze wächst ja auch nicht mit, nur weil das Baby größer wird. Und so könnt ihr es auch beim Schnuller halten tatsächlich. Bleibt bei der kleinen Größe, wenn die akzeptiert wird. Und ja, wie Medizin mit Bedacht wählen. Denn dann ist auch noch genug Zeit wirklich für orales Erkunden.
Genau, und bei der Schnullergröße vielleicht nochmal eben schnell, dass ihr darauf achtet, dass auch wenn das Kind schon älter ist, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Monate und ihr noch diesen ganz kleinen Anfangsschnuller nutzt, beobachtet, ob das Kind beim Spielen diesen ganzen Rahmen mit in den Mund nehmen kann. Dann müsst ihr tatsächlich einen anderen Schnuller wählen. Das heißt, wenn dieses ganze Gestell mit in den Mund kommt beim Spielen, dann ist das natürlich eine totale Schwierigkeit beim Atmen. So, wenn das Kind das dann auch nachts macht, dann ist euch schon empfohlen zu wechseln. Aber sonst müsst ihr dem Handel nicht unbedingt folgen und brav alle paar Monate alle Schnuller austauschen. Das ist nicht notwendig, das stimmt.
Also da kurz zusammengefasst, wenn ihr den Schnuller dauerhaft gebt, ja, dann kann er die orale Entdeckungsphase wirklich beeinflussen und einschränken. Wenn ihr das Ganze mit Bedacht macht, dann steht da eigentlich nichts dagegen, dass diese Phase trotzdem gut bearbeitet werden kann von euren Kindern.
Genau, und dann erfüllt der Schnuller auch wirklich gute Dienste. Also was Regulation und Regulation, die vom Kind ausgeht. Ne? Das heißt, Selbstregulation ist sehr, sehr wichtig und das macht der Schnuller wirklich gut. Und es gibt keinen Grund, den generell abzulehnen. Jedenfalls keinen, der sich mir jetzt erstmal erschließt.
Gut, dann wandern wir doch zur nächsten Frage. Und zwar hat uns erreicht die Frage, meine Tochter ist 9 Monate alt, ab wann kann sie richtig mit uns normal essen?
Ja, genau, das ist das Themengebiet um die Frage Familientisch so ein bisschen. Ne? Das heißt, wann hören wir so auf, den Kindern so ihren Extrabrei im wahrsten Sinne des Wortes zu kochen? Und wann geht es an das, was wir essen? Und ja, da ist eigentlich die Empfehlung, dass, was ich auch noch aus dem Interview mit der Kati Puth, der Ernährungswissenschaftlerin, im Ohr habe, ist, dass der 8., 9. Monat, das heißt der Zeitpunkt, wo die Kinder sitzen, der ist, wo wir langsam beginnen können, stückiger zu werden. Das heißt, wo wir den Kindern ein bisschen Fingerfood anbieten können, unabhängig davon, ob wir BLW oder einem anderen Food-Trend folgen. Das heißt, feste Nahrung, stückiger werden, ist so 8., 9. Monat. Und das ist sehr, sehr abhängig vom Kind, wie gut sie das so finden. Einige sind da sehr picky und reagieren sehr intensiv, wenn etwas Stückiges plötzlich in ihrem Mund auftaucht. Da kann man sehr auf das Kind achten, wie die Kinder das finden. Aber das ist so der Zeitpunkt. Was würdest du sonst sagen, Sarah?
Ja, ich würde mich da anschließen. Auf jeden Fall, wenn die Kinder gut eigenständig sitzen können, einfach weil sie natürlich dann bei dem Stückigeren oder wenn wir jetzt beim Fingerfood sind, ne, einfach größere Stücke in den Mund gelangen und da einfach ein aufrechter und auch vor allen Dingen ein stabiler Sitz wichtig ist. Ansonsten könnt ihr einfach die Sachen auch natürlich, wenn ihr sie kocht, mit anbieten. Weniger gewürzt, ohne Salz, mit wenig oder gar keinen italienischen Kräutern dran, so einfach runterreduziert. Also wenn wir uns vorstellen, ich koche Kartoffeln, dazu Kohlrabi-Gemüse und mache Frikadellen. So würde ich vielleicht die Frikadellen jetzt nicht dem Kind geben, weil die sind mit Senf und stark gewürzt. Aber ich kann natürlich Kohlrabi-Sticks machen. Ich kann meinem Kind Kartoffelsticks anbieten davon. Und dann kann es bei uns am Familientisch schon unsere Mahlzeiten ein Stück mitessen.
Viele beginnen mit Brot. Das ist das, was ich am häufigsten irgendwie so mitbekomme in den Familien, dass so Frühstück, dass so die erste Mahlzeit ist, wo die Kinder wirklich so ein paar Brotstückchen, ne, hingelegt bekommen mit vielleicht einfach nur, weiß ich nicht, mit Butter drauf oder Frischkäse. Das sind so die Dinge, die sie sich gut nehmen können und wo es ja einfach auch dann noch ja ganz wenig andere Zutaten oder Gewürze oder Salze notwendig macht.
Das stimmt, wenn ihr Brot kauft, würde ich aber trotzdem immer noch mal darauf achten, auch wenn ihr es beim Bäcker kauft, in manchen Brotsorten ist ziemlich viel Zucker drin. Da wird ziemlich viel Zucker zugesetzt, da könnt ihr tatsächlich immer noch mal ein bisschen drauf gucken. Auf die Inhaltsstoffe.
Ja, ganz, ganz eifrige Familien backen natürlich dann auch selbst. Das ist super, das ist dann ganz deluxe, da weißt du genau, was drin ist. Ansonsten kann man, glaube ich, wirklich in einer guten Bäckerei auch fragen.
Genau. So, die wissen Bescheid.
Die wissen Bescheid. Und wenn ihr beginnt, eure Kinder mit festen Dingen zu konfrontieren, dass sie sich die einfach so nehmen, ist dann nochmal ganz, ganz wichtig, wenn sie sitzen, dass die Füße wirklich Kontakt haben. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer der anderen Folgen, dass die Füße der Kinder nicht so baumeln, sondern dass sie ihre Füße wirklich abstellen können auf ein Brett. Das ist ganz, ganz wichtig für ein gutes, gesundes Schlucken und vor allem, wenn sie sich mal verschlucken sollten, fällt dann tatsächlich das den Kindern leichter, das wieder in Ordnung zu bringen, wenn die Füße Kontakt haben.
Genau, das hatten wir in einer Folge schon mal und auch da haben wir ja noch mal gesagt, wenn ihr jetzt einen Stuhl habt, wo keine Fußablage ist, ihr könnt da ein straffes Band spannen, ihr könnt da ein Spucktuch spannen. Man kann sicherlich auch eine Platte dran bauen, wenn man jetzt handwerklich super begabt ist. Aber da gibt es Möglichkeiten wirklich, dass die Kinder Kontakt haben mit ihren Füßen. Also los geht's, ab an den Familientisch.
Und mir ist auch noch eingefallen, vielleicht nochmal, um das abzuschließen. Das Wichtigste wirklich immer beim Essen und auch, wenn ich mit Familie esse, ist Spaß haben. Das heißt, das ist die Zeit, wo die Kinder natürlich noch nicht richtig gut essen können. Da fällt schon mal was runter und da klähen die rum und dann matschen die. Gerade wenn das neue Dinge sind, wenn die plötzlich Formen auf ihrem Teller finden, dann finden die das spannend, dann wollen die das anfassen. Und da braucht's von uns Eltern echt viel Geduld und viel Toleranz, um wirklich das geschehen zu lassen, dass sie das wirklich ausprobieren und anfassen. Also da bemüht euch bitte sehr und belohnt euch selber, wenn ihr es gut geschafft habt, zum Schluss, dass ihr wirklich toleriert, dass die Kinder das üben dürfen und matschen und klähen und das einfach ein lustiger Kindertisch hinterher ist.
Ach, das ist doch auch spannend, wenn ich jetzt so einen Kartoffelstick in den Mund schiebe und drauf rumkaue und es fühlt sich auf einmal ganz anders an. Das muss ich doch ausspucken, um mir das nochmal anzugucken. Oder? Ich finde immer so aus Kindersicht, das ist doch der Wahnsinn, was da passiert. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Übergang zu unserer nächsten Frage. Wenn wir nämlich irgendwann nicht mehr möchten, dass unsere Kinder das Essen runterschmeißen oder sich das auf dem Kopf zerreiben, dann kann es uns ja passieren, dass uns Wut und Trotz begegnet von den Kindern. Und die Frage hat uns nämlich auch erreicht. Wie gehe ich mit den ersten Wut- und Trotzanfällen beziehungsweise emotionalen Ausbrüchen von meinem Kind um?
Ganz, ganz coole Frage. Das heißt, die zielt so auf, die Autonomiephase der Kinder, ja? Beginnende Autonomie bedeutet, ich habe eine Idee von dem, was ich jetzt machen möchte. Und ich habe eine Idee von dem, was jetzt passiert. Das ist eine super interessante Frage. Also, was mache ich damit? Was mache ich mit den ersten Wut- und Trotzanfällen? Vielleicht gucken wir erstmal, dass wir die zeitlich ein bisschen einordnen für die vielleicht noch jüngere Kinder haben und sich fragen, so, im ersten Lebensjahr Wut und Trotz? Also, wann ordnen wir die so ein, Sarah? Was würdest du sagen, irgendwann vorm ersten Geburtstag?
Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir jetzt auf unsere Kurse gucken. Aber da kommt schon so um den 10., 11. Lebensmonat bei ganz vielen Kindern Frust und Wut und Ärger darüber, wenn sie eine Idee haben, was sie machen möchten. Und dann hat Mama aber eine andere Idee. Zum Beispiel, dass in die Steckdose fassen nicht gut ist.
Oder dass Erde aus der Blumen, Bodenblume rausholen, ist irgendwie auch nicht erlaubt.
Genau, auch nicht erlaubt, auch blöd. Und da sind viele immer ganz erstaunt, dass sie das bei ihren Kindern schon zu so einem frühen Zeitpunkt erleben. Und da, finde ich, hilft es nochmal zu sagen, okay, euer Kind, da entwickelt sich ja so viel, ne? Wir sagen ja ganz oft so vom Körperentdecker zum Weltentdecker. Und jetzt gehe ich los und entdecke die Welt und ich stelle fest auf einmal, wir sind gar nicht so eine Einheit, Mama, du und ich, sondern verdammt, vielleicht haben wir mal unterschiedliche Ideen von Dingen. Das ist ja voll frustrierend und richtig ärgerlich. Und ich finde aber alleine diesen Gedankengang mal zu haben, dass ein Kind sich auf einmal als eigenständige Person immer mehr entdeckt und entwickelt, da ist das ja eigentlich ein total wichtiger Schritt, auch Wut darüber zu erleben.
Ja, genau. Ein ganz wichtiger und ein absolut normaler. Ganz, ganz normal. Und auch Wut mal kurz gezeigt und auch das, was unsere Hörerin sehr wahrscheinlich meint. Das heißt tatsächliche Wut- und Trotzanfälle, die nicht nur in kurzem beschweren, sich nicht nur so äußert, sondern tatsächlich in einem Anfall. Das heißt, es dauert ein bisschen länger. So, und dass sich auch ein Kind mit 10 Monaten auf den Boden schmeißt, theatralisch manchmal tatsächlich, oder lange schreit, oder die Mutter beißt. So, auch das sehen wir. Und das ist nichts, was nicht in Ordnung wäre oder auf irgendeine Fehlentwicklung vom Kind hinweist, sondern total normal. Und ich glaube, dass wenn mich so die Fragen erreichen oder ich höre das oft auch in der Schreiambulanz, wenn wir mit älteren Kindern zu tun haben, da ist immer mein Lieblingssatz: Was kann ich denn dagegen tun? Der ist so wütend und ich kriege echt oft so richtig filmreife Szenen so im ersten Lebensjahr vor die Nase gesetzt. Was mache ich denn dagegen? Und mein liebster Satz ist dann eigentlich das schön finden. Find es schön, ärgere dich nicht drüber, sondern stell fest, hey, mein Kind entdeckt gerade das eigene Ich. Mein Kind entdeckt gerade einen eigenen Willen und das ist gut so. Es wäre nicht gut, wenn es nicht so wäre. Also, das ist immer einer meiner Lieblingssätze, weil wir wissen, dass dieser Stress, der entsteht, wenn wir diese Ideen unserer Kinder vereiteln, in die Steckdose zu fassen oder die Blumenerde daraus zu pulen, dann haben die Kinder Stress, weil die dann nicht weiter wissen. Das war ihr Plan und wir sagen, nee, kein guter Plan, und dann wissen die nicht weiter. Dann sind die wirklich, dann haben die Stress, dann haben die mit Cortisol zu tun. Und mit Stress können unsere Kinder noch nicht umgehen, weil einfach die neuronale Hirnentwicklung noch komplett unvollständig ist. So. Und das bedeutet, dass die wirklich allermeisten Wutanfälle oder Trotzausbrüche Ausdruck von emotionaler Überforderung sind. So, und kein Hinweis darauf, dass das Kind jetzt so wird wie der Opa oder wie der Vater. Und das fand ich damals schon schrecklich. Und das ist was ganz, ganz Normales. So, Wut im ersten Lebensjahr gehört dahin. Es gibt auch noch in der späteren Entwicklung viele, viele Phasen, wo wir mit Wut und Trotz zu tun bekommen. Und alle sind normal und richtig.
Und ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil du gerade gesagt hast, ne, das wird jetzt nicht so wie Opa oder wie der Vater. Das Thema Wut ist ja von uns besetzt aus unserer Erwachsenensicht. Mit einem sehr bewussten, hoffentlich, Bewusstsein dafür, was wir tun, wie wir uns verhalten, was für Konsequenzen unser Handeln hat. Das können ja unsere Kinder noch gar nicht. Unsere Kinder erleben diese ganzen Emotionen, diese starken Emotionen, diese Überforderung, was du ja auch gerade noch mal gesagt hast. Und ich finde das auch noch mal so ein bisschen zu trennen. Also dieses Thema Wut, Trotz, Aggression, auch im Kleinkindalter, das hat Jasper Julia auch schon mal so schön gesagt, das wollen wir ja gesellschaftlich nicht sehen. Wut und Aggression. Aber das ist so wichtig, dass die Kinder diese Gefühle lernen, dass sie lernen, damit umzugehen, und das geht eben nur, wenn wir sie dann durch diese Situation begleiten. Und das ist, glaube ich, so wichtig, sich das immer auch nochmal klar zu machen. Die machen das nicht, um uns zu ärgern. So, die tun das für sich, weil sie gerade nicht anders können, weil sie keinen anderen Weg haben, um diese ganzen Emotionen, die in ihnen drin sind, rauszulassen. Und das ist einfach ein, finde ich, ganz zentraler Punkt. Das ist nicht gegen mich, sondern das machen die Kinder für sich.
Und das bedeutet dann auch oder gleichzeitig für uns Eltern, dass unsere Aufgabe, wenn wir das beobachten bei unserem Kind, dass unsere Aufgabe darin besteht, dass das erstmal so sein darf. Definitiv, das ist 0,0,0 die Aufgabe von irgendjemandem, das zu sanktionieren oder dem Kind zu sagen, dass das jetzt nicht in Ordnung ist. So, das darf so sein. Ich verhindere, dass das Kind sich verletzt, dass es mich verletzt, dass es Sachen kaputt macht. Das verhindere ich. Aber grundsätzlich dieses Gefühl darf sein. Das ist willkommen. Das darf. So. Und was die Kinder von uns brauchen in dem Moment ist Nähe. Definitiv. Nähe, Verständnis für diese fürchterliche Situation, in der das arme Kind gerade steckt, und eine Beruhigung, weil die dann tatsächlich dann neurobiologisch bewirkt, dass Oxytocin beim Kind freigesetzt wird im Gehirn, welches, ja, das Cortisol, das gerade so ein bisschen überschwappt, so ein bisschen wieder in den Rahmen bringt. So, das heißt, der Job von uns Eltern ist, das zu erlauben, dass die Kinder wüten und über Nähe ihnen die Möglichkeit geben, mit diesem krassen Gefühl zurechtzukommen.
Und ich finde dabei nochmal ganz wichtig, wenn wir über Nähe sprechen, dass das nicht heißt, ihr müsst jetzt euer Kind auf den Arm nehmen. Es gibt Kinder, die möchten das. Es gibt aber auch genauso Kinder, die auch erstmal einen Moment brauchen, bis sie dann körperliche Nähe zulassen können. Bedeutet aber, ich kann ja trotzdem verfügbar sein. Das heißt, ich bin in deiner Nähe und wenn du soweit bist, bin ich da. Das heißt, ich kann immer wieder anbieten über eine Geste, dass ich meine Hände ausstrecke, möchtest du zu mir kommen? Ich kann das versuchen, aber auch da eben individuell vom Kind zu gucken, was brauche es? Brauche es körperliche Nähe? Brauche es nur meine Anwesenheit? Dass ich zusammen mit ihm gerade die Emotion aushalte und dann kann es vielleicht nach einer Minute zu mir kommen und wir können kuscheln, können anders nochmal regulieren.
Das ist auch ein guter Hinweis. Das stimmt. Ja, einfach wirklich anbieten. Aber heißt nicht, dass ich, dass das dann auch angenommen werden kann.
Genau. Und das ist, glaube ich, das, was auch einfach für viele Eltern so schwer auszuhalten ist. So, ich sehe, wie sehr du im Struggle bist mit deinen eigenen Emotionen und mit diesem Gefühlschaos, was in dir herrscht, und du hast keine Lösung dafür. Und gleichzeitig stößt du mich vielleicht ein Stück weg, weil du jetzt nicht möchtest, dass ich dich in den Arm nehme. Und da wirklich zu sagen, das nicht persönlich zu nehmen, ich gehe einen Schritt zurück, ich sitze in deiner Nähe, du kannst mich sehen, wir sind im Kontakt und wenn ich das Gefühl habe, da verändert sich gerade was bei dir, dann biete ich nochmal an, ob du zu mir kommen möchtest oder ob ich zu dir kommen darf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Eltern auch einfach mal für sich entscheiden können, dass Nähe auch einfach nur Dasein bedeuten kann.
Ja, das, was auch, glaube ich, nochmal ein guter Schritt in eine gute Richtung ist für Eltern mit wütenden Kindern, ist mal so einen Schritt zurückzutreten innerlich so und dem Kind ins Gesicht zu schauen. Das ist, finde ich, ganz oft ein Game Changer, weil wenn wir in die Gesichter der Kinder gucken, dann sehen wir Schmerz. So, also ich mache ja ganz lange schon so Online-Seminare über genau dieses Thema. Und in einem Teil gucke ich mir immer Bilder an mit den Eltern. Das heißt, wir schauen uns einmal Kinder an, die sich gerade wirklich wehgetan haben, die gerade verletzt sind. So. Und das Bild daneben ist ein Kind, was gerade richtig wütend ist, was richtig sauer ist und bockig. So, welches Wort wir da auch immer für verwenden. Und die Gesichtsausdrücke der Kinder sind total gleich. Das heißt, die Kinder, die richtig sauer sind und wütend sind, die zeigen im Gesicht Schmerz. Und das kann eigentlich bei uns Eltern etwas anderes auslösen, nämlich wirklich Mitgefühl. So, und das macht es vielleicht ein bisschen leichter, darauf zu reagieren und dann wirklich empathisch zu gucken, was brauchst du denn jetzt eigentlich? Ist das jetzt meine Nähe? Ah, nee, okay, so nah darf ich nicht. Also in das Gesicht der Kinder zu gucken, ist ein ganz, ganz guter Tipp. Wenn ihr findet, huch, ist das jetzt der erste Wutanfall.
Und dazu auch wieder das, was wir, glaube ich, auch schon in mehreren Folgen zu unterschiedlichen Themen gesagt haben. Guckt auch immer für euch, wie ist eigentlich meine Gefühlslage gerade? Was brauche ich, um dich begleiten zu können? Atme ich dreimal durch? Setze ich mich vielleicht auf den Boden mit dem Rücken an die Wand, dass ich gut viel Kontakt habe? Dass ich auch meine eigenen Emotionen und mein eigener Stress, der damit einhergehen kann, auch versuche, ein Stück zu regulieren, damit ich dann mein Kind begleiten kann. Voll schwer, gerade an Tagen, wo es vielleicht sowieso schon stressig und anstrengend ist oder wenn ihr im Supermarkt steht und da ist dann so viel Wut und so viel Ärger bei eurem Kind. Keine Frage, aber wirklich zu gucken, okay, einmal checke ich bei mir, wo stehe ich gerade emotional? Was kann ich jetzt akut tun? Und dann kann ich dich begleiten. Also ich sage immer zu meinen Eltern, versucht mal wie so eine Bubble um euch und euer Kind zu machen. Ne? Also wirklich in so eine Verbindung zu kommen und zu versuchen, das drumherum ein bisschen auszuschalten, damit dieser Stressfaktor ein bisschen weniger wird.
Ja. Ja, weil manchmal, wenn man das von außen beobachtet, eine Mutter oder ein Vater, die ein gerade trotzendes, wütendes Kind begleitet, da kann man nicht immer sicher sagen, wer von beiden ist eigentlich gerade wütender oder trotziger oder bockiger.
Ja, und es ist ja auch, es ist doch wirklich eine total herausfordernde Situation. So, ne? Und ich glaube, dass es manchmal auch nicht hilfreich ist, so Kommentare, die man dann von außen kriegt. Es würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, aber auch das passiert ja immer wieder, dass Menschen meinen, sie könnten jetzt hier mit guten Ratschlägen die Situation entschärfen. Und das macht ja nur noch mehr Stress bei mir als Erwachsenem, aber vielleicht auch meinem Kind, wenn das auch noch angesprochen wird. Und ja, da wirklich zu gucken, bleibt bei euch, bleibt bei eurem Kind. Und dann kriegt ihr die Situation gewuppt.
Genau. Sollen wir mal uns die nächste Frage angucken?
Ja, die nächste Frage passt total gut dazu, finde ich, wenn wir da so rübergehen. Und zwar kam die Frage, welche Bücher könnt ihr zur Autonomiephase empfehlen?
Richtig eleganter Übergang. Oder?
Haben wir schön gemacht.
So haben wir das, so gut haben wir das selten hinbekommen, finde ich, ja. Genau. Autonomiephase gibt es, ich möchte behaupten, 4 Meter Literatur.
Ja, mindestens.
Oder 5? So, wir haben uns ein paar rausgesucht, die uns am besten gefallen. Und zwar ist das erste, was wir beide gut finden, das von Jesper Juhl, unserem verstorbenen Pädagogik-Papst. Jesper Juhl. Das Buch heißt Dein selbstbestimmtes Kind. Das gefällt uns beiden gut.
Vor allen Dingen auch, weil es sich ja schon damit beschäftigt, wenn Kinder sehr früh selbstbestimmt sein wollen, wie ich das begleiten kann und auch gut und bedürfnisorientiert und empathisch. Und das ist wirklich, das kann man sehr gut lesen.
Genau, Jesper Juhl hat so viele Sachen geschrieben, die Eltern wirklich gut weiterbringen können. Das Buch Leitwölfe ist auch einfach echt wirklich richtig, richtig toll. Leitwolf sein, genau, so hat er das, so heißt das von Jesper Juhl. Da vergleicht er uns Eltern mit einem Leitwolf oder einer Leitwölfin, die tatsächlich ihr Rudel leitet und führt und das ganz, ganz empathisch und ganz, ganz toll und ganz klar kann. Also ganz super gut, super gutes Buch.
Und super gut vor allen Dingen finde ich auch, weil es ganz viele Reflexionsfragen nochmal drin hat über unsere eigenen Werte, über unsere Wertvorstellung und auch nochmal mit dem Partner, der Partnerin in Kontakt zu gehen. Und zu schauen, wo stehen wir eigentlich gerade, weil ich finde, auch das ist ja etwas, was ganz wichtig ist, wenn wir unsere Kinder begleiten, auch immer nochmal uns selbst zu reflektieren, was so für eigene Anteile aus der Kindheit oder so damit schwingen. Und das ist in diesem Buch wirklich hervorragend gemacht.
Ja, das ist ihm gut gelungen. Ich glaube, ein paar Jahre davor war das Buch Grenzen, Nähe und Respekt. Genau, mit ähnlichen Themen. Kreisen und sehr, sehr ähnlich genial gelöst, wie er das so macht. Also Jesper Juhl ist nur wirklich kein Geheimtipp mehr. Das andere Buch, das uns eingefallen ist, ist von der Nora Imlau. Meine Grenze ist dein Halt. So heißt das Buch.
Genau, ja. Auch hier nochmal finde ich ein tolles Zusammenspiel, so zu gucken, okay, was brauchst du, Kind, auf der einen Seite, was brauchst du in herausfordernden Phasen an Begleitung oder überhaupt auch an Begleitung für dein Leben und auf der anderen Seite aber zu gucken, ey, was hat das aber auch mit mir selber zu tun, also auch dieses Thema nochmal Grenzen zu setzen und auch klar meine Grenzen zu erkennen und zu benennen, das ist ja ganz häufig, also weiß ich nicht, wie es euch da draußen geht, aber das ist jetzt schon häufig eine Schwierigkeit. Wir gucken ganz viel auf unsere Kinder und wie wir sie begleiten können. Und es fällt uns aber schwer, wenn wir dann mal selber benennen sollen, wo sind meine Grenzen, wie mache ich die eigentlich klar, wie setze ich die auch liebevoll. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger erster Schritt, damit dann auch unsere Kinder das lernen können für sich. Und das ist ja auch gerade, wenn wir so in dem Bereich Autonomie sind, in dem Bereich irgendwann Selbstregulationsfähigkeit, gehört auch da wieder dieser Reflexionsaspekt mit rein. Auch wieder ein Buch, was man ganz wunderbar lesen kann. Oder als Hörbuch. Gibt es, glaube ich, sogar auch auf allen gängigen Portalen als Hörbuch.
Ja, und zum Schluss ist uns noch das Buch von Daniel Graf und Katja Seide. Das gewünschteste Wunschkind der Welt treibt mich in den Wahnsinn. Der Teil Entspannt durch die Trotzphase. Also das ist ein eigenes Buch von den beiden und beschäftigt sich ausschließlich mit diesem Thema Wut und Trotz. Und wie gehe ich damit um?
In dem Zusammenhang würde ich noch ein Buch, das hatte ich eben schon mal angesprochen, von Jesper Juhl, wenn ihr vielleicht jetzt gar nicht im ersten Lebensjahr, aber vielleicht ein Kind habt im zweiten oder dritten oder vierten Lebensjahr, was sehr ja, mit dem Thema Selbstregulationsfähigkeit zu tun hat, ist dieses Buch Aggression wirklich eine tolle Empfehlung, weil es nochmal einen ganz anderen Blick darauf wirft, wieso zeigen Kinder bestimmte Verhaltensweisen, was hat mein gesellschaftliches Bild damit zu tun oder der gesellschaftliche Blick auf diese ganzen Themen. Ne? Da zählt ja sowas rein wie Hauen, Kratzen, Beißen. Ja, da lohnt sich das auch da mal reinzugucken.
Genau, so, dann schließen wir mal das Thema Buch und
wir schreiben sie euch in die Shownotes.
Das machen wir, das machen wir, ist eine gute Idee.
Okay, dann hat uns noch eine Frage erreicht und zwar geht es da um das Thema Kita. Die Kita steht in einem Jahr an. Wie gehe ich mit den Ängsten diesbezüglich um?
Genau, da war uns gar nicht so klar, welche Ängste gemeint sind, ob das die Ängste des Kindes sind oder die Ängste der Mutter oder des Vaters. Ich glaube, wenn wir mal davon ausgehen, dass das die Ängste der Mutter sind, von der die Frau spricht, dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sich erstmal genau zu überlegen, welche, das ist ja oft ein diffuses Gefühl, wenn ich irgendwie Angst habe. So, das heißt, der erste Schritt einfach echt immer genau zu gucken, was ist das jetzt genau? Warum, vor was habe ich Angst? Wie heißt das? So, das heißt, sich entweder selbst nochmal zu versuchen, sich das zu vergegenwärtigen und oder echt ganz wirklich, wirklich auch im Gespräch mit der Erzieherin. Ich glaube, in der letzten Woche gab es ja den Podcast zur Krippeneingewöhnung. Da war das ja, glaube ich, auch nochmal lange Thema. Dass es ganz, ganz wichtig ist, immer die Nähe zur Erzieherin zu suchen und zu fragen. So, während der Eingewöhnung, wenn mir da irgendwas quer kommt, wenn ich als Mutter mich irgendwie nicht sicher fühle, immer ansprechen und auch im Vorfeld. So, das heißt, wenn die Eingewöhnung noch ansteht, wenn es irgendetwas gibt, das uns Eltern verunsichert, ist es super, super wichtig, das im Vorfeld zu klären, um unseren Kindern Sicherheit vermitteln zu können. Also wenn ich in eine Eingewöhnung mit einem schlechten Gefühl oder sogar mit so einem starken Gefühl wie Angst reingehe, dann ist die Erfolgsaussicht nicht sehr groß, dass das mit dem Kind gut funktionieren kann. Das heißt, dass sich das Kind gut auf die Krippe einlassen kann. Also Umgang mit Ängsten ist immer das Allerwichtigste, ansprechen. So, was ist dir noch so in Erinnerung in dem Gespräch? Du hast ja das Gespräch geführt mit der Erzieherin, Sarah.
Also ich würde sagen, als allererstes auch einfach für sich anzunehmen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist das erste Kind, also wird das auch die erste Krippen- oder Kita-Eingewöhnung sein, je nachdem wie alt es ist, ist das ganze Jahr für mich, da kann ich ja nochmal so schön Texte lesen und so, erstmal wie so eine Blackbox. Und dass das auch eine herausfordernde Situation für Eltern ist, dass ich mein Kind in eine außerfamiliäre Betreuung gebe, wo ich auf jeden Fall, und das ist ja einfach ein Fakt, wo vielleicht die ErzieherInnen anders mit meinem Kind umgehen in manchen Situationen, als ich das als Mutter tun würde oder Vater. Das ist ja etwas, das kann ganz wirklich ja auch Unsicherheiten hervorrufen und die dürfen auch in jedem Fall da sein. Ich finde, was du gesagt hast, Nina, das einfach nochmal zu konkretisieren, ist total wichtig. Also was genau sind meine Ängste? Anzusprechen, guckt euch die Einrichtung an. Ich weiß, das ist nicht immer im Vorfeld möglich, wenn ihr euch da anmelden oder bewerben wollt. Aber wenn ihr eine Zusage kriegt, schaut, dass ihr euch die Einrichtung angucken könnt. Geht zu den Vorgesprächen. Es gibt meistens einen Elternabend, wo alle neuen Eltern schon mal sind, wo Informationen zu Tagesstrukturen, zum Umgang mit bestimmten Themen rausgegeben werden. Nehmt daran teil. Es gibt meist ein Eingewöhnungsgespräch, wo vorher auch noch mal so ein paar Fragen gestellt werden. Ne? Zum Beispiel, hat euer Kind ein Lieblingskuscheltier oder ähnliches? Ne? Da könnt ihr da einfach schon mal ganz viel klären. Und stellt da wirklich, was du gesagt hast, stellt eure Fragen, sprecht über eure Ängste und ganz viel wird sich auch zeigen in dem Moment, wenn sozusagen diese Blackbox oder dieser schwarze Fleck, den es da gibt, wenn der kleiner wird, weil ihr immer mehr Einblicke da bekommt. Das finde ich total wichtig. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Und wirklich auch zu gucken, wann merke ich, dass es meinem Kind da gut geht? Das eine ist, Eltern werden ja auch immer ein bisschen mit eingewöhnt, ne? Das brauchen wir auch beim zweiten Kind und auch beim dritten Kind, wenn wir die abgeben, dass wir sehen, sie sind wirklich dort gut aufgehoben. Und gerade die Krippenkinder, die ja einfach sprachlich noch nicht so weit sind, dass sie uns von ihrem Tag alles erzählen können, umso wichtiger zu gucken, woran merke ich, dass es meinem Kind gut geht. Merke ich das daran, weil es morgens freudestrahlend reinläuft? Merke ich das daran, dass es vertieft im Spiel ist, wenn ich es abhole? Ne? Also was sind so meine Punkte, woran ich das erkennen kann? Und das ist total wichtig und wirklich auch ein ganz wichtiger Faktor, das Thema Vertrauen zu den Personen, die mein Kind da haben. Und das ist nicht von null an da, sondern das baut sich auf über den Kontakt in den Gesprächen, über den Kontakt in der Eingewöhnungszeit. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ansonsten hört auf jeden Fall nochmal in die Folge rein. Michelle hat da auch ganz viele tolle Tipps gegeben, Anregungen. Das lohnt sich da auch nochmal zu hören.
Ja, also nimmt ungute Gefühle bei Krippe auf jeden Fall immer ernst und denkt nicht, ach, das geht schon weg oder das wird schon. Nehmt es ernst, ihr tut das eurem Kind zuliebe. Das heißt, ein ungutes Gefühl bei euch ist sofort bei eurem Kind und das macht's schwerer. Also und länger. Das heißt, die Eingewöhnung wird sich verzögern, sehr wahrscheinlich.
So, liebe Nina.
So, dann kommen wir zur letzten Frage. Zur letzten Frage, die wir so ein bisschen zusammengefasst haben. Die Frage, die uns erreicht hat, war eine Frage zum Thema Stillen und das waren einige. Ich umreiß die mal kurz und verweise ein bisschen, weil das sind so sehr Fachthemen, dass wir dachten, das fragen wir lieber nochmal die Fachfrau tatsächlich fürs Stillen in einer weiteren Folge. Das heißt, wir hatten die Idee von Stillverweigerung. Wie gehe ich damit eigentlich um? Und darf ich, während ich stille, eigentlich Gelnägel machen? Darf ich während des Stillens ins Solarium? Darf ich Kaffee trinken? Wenn ja, wie viel? Darf ich mich tätowieren lassen? Permanent Make-up? Diese und andere Fragen verweisen wir ein bisschen auf unsere Stillberaterin und werden ihr diese Fragen stellen und euch wirklich fachkundig darüber Rede und Antwort stehen. So, also Thema Stillen ist ein riesengroßes. Und da habt ihr noch ein bisschen was von uns zu hören. So, dann war das jetzt die Folge, die ihr euch selber zusammengebaut habt. Bau dir deinen Podcast. Das hat mir Spaß gemacht. Das können wir eigentlich auch noch öfter machen. Das finde ich prima. wie schließen wir die denn ab, Sarah? Das heißt, fällt dir ein Zitat ein, womit wir das, was wir jetzt hier so besprochen haben, ein bisschen rund kriegen?
Ja, und zwar
ist
das ein wunderschönes Zitat von Such das Glück. Und zwar geht das folgendermaßen. Es gibt kein zu viel umarmen, zu viel küssen, zu viel tragen, zu viel halten. Wir verziehen unsere Kinder nicht, indem wir sie zu viel lieben, weil es nie zu viel Liebe geben kann.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und stimmt auch ein bisschen schon auf die Zeit ein, so, die jetzt vor uns allen liegt, nämlich die Weihnachtszeit. Macht euch ein richtig schönes Fest mit eurer Familie und vor allem euren Kindern. Genießt die vielen freien Tage und vergesst uns nicht. Wir machen jetzt eine kleine Podcast-Pause und sind ab dem 14. Januar wieder, wie ihr es gewohnt seid, zu hören. Wir freuen uns ganz doll auf ein neues Jahr mit euch und voller, vieler, bunter, verrückter und wilder Babythemen. Bis dann. Tschüss.